Liebe Zuhörer, wir begrüßen Sie ganz herzlich aus dem Studio des Missionswerkes Mitternachtsruf. Heute spricht unser Uruguay-Missionar Jan Eises und sein Thema lautet Niemand anders als Jesus. Vorher jedoch hören Sie die Schriftlesung sowie ein Gemeindelied. Möge Gott Sie reich segnen beim Hören dieser Sendung. Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.
Zur anschließenden Botschaft von Jan Eises möchte ich Ihnen nun ein Wort aus der Schrift vorlesen, und zwar aus Lukas 9, Verse 27 bis 36. Und wenn es Ihnen möglich ist, erheben Sie sich auch zum Worte Gottes. Hier spricht der Herr Jesus. Ich sage euch aber wahrlich, einige von denen, die hier stehen, die werden den Tod nicht schmecken, bis sie das Reich Gottes sehen. Und es begab sich etwa 8 Tage nach diesen Reden, dass er mit sich nahm Petrus, Johannes und Jakobus und ging auf einen Berg, um zu beten. Und als er betete, wurde das Aussehen seines Angesichts ein anderes, und sein Gewand wurde weiß und glänzte. Und siehe, 2 Männer redeten mit ihm, das waren Mose und Elia. Die erschienen in himmlischer Klarheit und redeten von seinem Ende, das er in Jerusalem erfüllen sollte. Petrus aber und die mit ihm waren voller Schlaf. Als sie aber aufwachten, sahen sie seine Klarheit und die 2 Männer, die bei ihm standen. Und es begab sich, als sie von ihm schieden, sprach Petrus zu Jesus, Meister, hier ist für uns gut sein. Lasst uns 3 Hütten bauen, dir eine, Mose eine und Elia eine. Er wusste aber nicht, was er redete. Als er aber dies redete, kam eine Wolke und überschattete sie. Und sie erschraken, als sie in die Wolke hineinkamen. Und es geschah eine Stimme aus der Wolke, die sprach, Dies ist mein geliebter Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Und als die Stimme geschah, fanden sie Jesus allein. Und sie schwiegen und verkündeten in jenen Tagen niemanden, was sie gesehen hatten.
Thank you. Anliegen heute Morgen, dass wir ganz neu ergriffen werden und uns ganz neu bewusst werden, wie herrlich unser Herr Jesus ist, wie allgenügsam er ist. Es ist nur er, niemand anders als Jesus. Jesus Christus allein. Wir öffnen unsere Bibel in Apostelgeschichte 4. Und ich möchte mit euch wenigstens diese 8 Punkte, vielleicht noch etwas mehr, durchnehmen, ganz kurz. Nur Errettung durch ihn, nur Erkenntnis durch den Herr Jesus, nur Eintritt im Himmel, in der Gegenwart Gottes, auch im Gebet, nur durch den Herrn Jesus. Es gibt nur Ehre für Gott, nur Ehre auch für Menschen, nur im Herrn Jesus. Und dann 4-mal, er ist allgenügsam. Er ist das vollkommene Opfer. Er gibt vollkommene Kraft. Er gibt vollkommenen Frieden. Und er gibt vollkommene Freude. Das werden wir heute Morgen sehen. Aber erst nur Errettung durch ihn. Apostelgeschichte 4, Vers 1 bis 12. In Kapitel 3 gingen Petrus und Johannes zum Tempel hinauf. Sie wollten rein durchs schöne Tor. Und da wurden sie aufgehalten von einem Gelähmten, der sie um ein Almosen bat. Und Sie kennen die Geschichte. Petrus sprach: Silber und Gold habe ich nicht, aber was ich habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi des Nazareners, steh auf und geh umher. Und dieser Mann sprang auf, Petrus gab ihm die Hand und riss ihm auf die Beine und er ist dann um den herum gesprungen mit auf den Tempelplatz. Dann sind sie auf den Säulengang Salomos gegangen, rechts vom Tempelplatz. Und da hat sich eine ganze Menge Leute um sie gesammelt, die dieses Wunder gesehen hatten. 40 Jahre war dieser Mann gelähmt gewesen und jetzt konnte er laufen. Und Petrus ergreift sofort die Gelegenheit, um von seinem Herrn Jesus zu erzählen. Er war so voll vom Herrn Jesus. Und er sagt: Was schaut ihr auf uns? Als ob wir durch unsere Kraft oder Frömmigkeit so etwas getan hätten. Es ist Jesus. Durch seinen Namen, durch den Glauben, den er gewirkt hat, ist dieser Mann geheilt worden. Er, Jesus, den ihr verworfen habt, den ihr als Verbrecher gekreuzigt habt, er ist der Heilige, der Gerechte, der Fürst des Lebens. Und dann lesen wir in Kapitel 4, während sie aber zum Volk redeten, kamen die Priester und der Hauptmann des Tempels und die Sadduzäer auf sie zu. Sie waren aufgebracht darüber, dass sie das Volk lehrten und in Jesus die Auferstehung aus den Toten verkündigten. Die Sadduzäer waren empört aus 2 Gründen. Erstens, weil Petrus und Johannes das Volk lehrten. Sie sahen das als einen Einbruch in ihre eigene Kompetenz. Und zweitens, diese Jünger lehrten, dass es für Jesus Christus eine Auferstehung aus den Toten gibt. Und daran glaubten sie überhaupt nicht. Nach den Pharisäern waren die Sadduzäer die wichtigste Sekte unter den Juden. Und sie glaubten weder an die Auferstehung noch an Engel oder Geister. Sie glaubten, dass die Seele mit dem Körper stirbt. Im Gegensatz zu den Pharisäern machten die Sadduzäer auch keine Proselyten. Und deshalb war es eigentlich eine kleine Gruppe, aber zur gleichen Zeit war es eine Elite. Sie dominierten den Sanhedrin und formten eine Art von Priesteraristokratie. Sie hatten das Sagen auf dem Tempelplatz. Und dann steht es in Vers 3, und sie legten Hand an sie, an Petrus und Johannes, und brachten sie ins Gefängnis bis zum folgenden Morgen, denn es war schon Abend. Aber viele von denen, die das Wort gehört hatten, wurden gläubig, und die Zahl der Männer stieg auf etwa 5000. Es geschah aber am folgenden Morgen, dass sich ihre Obersten und Ältesten und Schriftgelehrten in Jerusalem versammelten, auch Hannas, der Hohepriester, und Kajaphas, und Johannes und Alexander und alle, die aus hohepriesterlichem Geschlecht waren. Und sie stellten sie in ihre Mitte und fragten sie: Durch welche Kraft oder in welchem Namen habt ihr das getan? Da sprach Petrus, vom Heiligen Geist erfüllt, zu ihnen: Ihr Obersten des Volkes und ihr Ältesten von Israel, wenn wir heute wegen der Wohltat an einem kranken Menschen verhört werden, durch wen er geheilt worden ist, So sei euch allen und dem ganzen Volk Israel bekannt gemacht, dass durch den Namen Jesu Christi, des Nazareners, den ihr gekreuzigt habt, den Gott auferweckt hat aus den Toten, dass dieser durch ihn gesund vor euch steht. Das ist der Stein, der von euch den Bauleuten verworfen wurde, der zum Eckstein geworden ist. Und es ist in keinem anderen Heil, denn es ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden sollen. Petrus ist so voll vom Herrn Jesus. Diese Frage gibt ihm die Gelegenheit zu sprechen von dem, der nicht nur Lahme heilt, sondern der Leben spendet. Ja, der das Leben ist. Er ist der Fürst des Lebens. Und Petrus gibt eine komplette Beschreibung vom Herrn Jesus. Jesus Christus, der Nazarener, der gekreuzigt ist und auferstanden. Da gibt es keinen Zweiter. Nur der Herr Jesus hat gezeigt, der Sohn Gottes zu sein, durch die Auferstehung aus den Toten. Jesus oder Yeshua, Jahwe rettet. Christus, der Messias. Das war ein gewaltiger Anspruch. Jesus, der Messias. Nazarener von Nazareth. Aber war auch zur gleichen Zeit ein Schimpfwort. Nazarener. Nach Matthäus 2, Vers 23 verbrachte der Herr Jesus seine Jugend in Nazareth, damit erfüllt würde, was durch die Propheten gesagt ist, dass er ein Nazarener genannt werden sollte. Nur wird Nazareth im Alten Testament überhaupt nicht erwähnt. Also welche Prophezeiung sagt voraus, dass der Jesus Nazarener genannt werden sollte? Was haben die Propheten gemeint? Nazareth und Nazarener sind sprachlich verwandt mit dem hebräischen Wort Netzer, Spross. Und wir wissen aus der Prophezie, dass der kommende Messias Spross genannt wird. Ein Spross spricht ganz unbedeutend aus der Erde, aus einem Baumstamm. Es könnte sein, dass auch der Name Nazareth aus diesem Grund, diesem kleinen, unbedeutenden Dörflein da im Norden Israels in Galiläa, gegeben wurde. Das Dorf Nazareth war eigentlich unbekannt, wird nicht erwähnt im Alten Testament. Und als man dann den Herrn Jesus vorstellte an Nathanael, dass er aus Nazareth komme, sagte Nathanael ganz spontan: Kann aus Nazareth etwas Gutes kommen? Nie von gehört. Hätte er doch aus Jerusalem, aus Bethlehem kommen sollen, aber doch nicht aus Nazareth. Der kommende Messias wird im Alten Testament Spross genannt, von diesem Wort Netzer, wo auch Nazareth und Nazareder herkommt. Und zwar in Jesaja 11, Vers 1. Es wird ein Zweig hervorgehen aus dem Stumpf Isais und ein Schössling oder Spross hervorbrechen aus seinen Wurzeln. Dieses Bild kommt öfters vor im Alten Testament. Dieses Wort Netzer kommt eigentlich nur hier vor, an einer Stelle mehr. Aber nur wird der Jesus hier Spross genannt mit dem Wort Netzer. Aber das Bild kommt häufig vor im Alten Testament. Und wenn Hesekiel in Kapitel 19 von Hesekiel schreibt über das Könighaus Judas, dann schreibt er ein Klagelied. Israel ist im Exil in Babel und auch der letzte König wird nach Babel verschleppt in der Wüste und verdorrt dort wie eine Weinrebe ohne Wasser. Und so beschreibt er auch in diesem Klagelied das Könighaus. Und er sagt, in einem dürren und trockenen Land, und es ging Feuer aus von einem Zweig seiner Äste, das verzehrte seine Früchte, sodass ihm kein starker Ast mehr geblieben ist, der zu einem Herrscherstab tauglich wäre. Das ist ein Klagelied und zum Klagesang bestimmt. Hesekiel beschreibt in diesem Kapitel 19 das Könighaus Judas. Es ist gar aus, der letzte König wurde verschleppt und ist da eigentlich zugrunde gegangen in Babel. Es gibt auch keine Nachkommen mehr. Er beschreibt diesen Könighaus Davids, das solche gewaltige Verheißungen hatte, für immer wird ein König von David auf dem Thron Israels sein. Und jetzt ist diese edle Weinrebe in der Wüste, dorr, ödet und fängt noch Feuer. Also unmöglich, dass da noch irgendetwas geschieht. Es ist aus. Die Verheißung ist dahin. Und dann lesen wir in Jesaja 53, er wuchs auf vor ihm wie ein Schössling, wie ein Spross. Wie ein Wurzelspross aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und keine Pracht. Das war der Jesus. Und das ist der Jesus. Alles war aus. Keine Hoffnung mehr. Und da kommt der Herr Jesus. Ganz unerwartet. Aber Israel hat das Wunder nicht erfasst. Sie haben den Messias nicht erkannt. Wir sahen ihn, aber sein Anblick gefiel uns nicht. Verachtet war er und verlassen von den Menschen. Ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut. Wie einer, vor dem man das Angesicht verbirgt. So verachtet war er und wir achteten ihn nicht. Interessant, dass Nazarener eigentlich ein Schimpfwort war. Ein verachteter, du kommst aus Nazareth. Aber Israel wird diesen Text aus Jesaja 53 einmal beten, laut. Wir hielten ihn für einen Mann, für einen, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wurde. Aber er ist um unsere Missetat willen verwundet und um unsere Sünden willen zerschlagen. Was wird das ein gewaltiger Tag sein, wenn Israel seinen Messias erkennen wird, dass der Nazarener zur gleichen Zeit der Sohn des Allerhöchsten ist. Also mit diesem Hintergrund im Kopf hören wir jetzt Petrus vor dem Hohen Rat. Und Petrus sagt es ganz scharf, diesen religiösen Führer. Jesus, der Messias, den ihr so verächtlich Nazarener nennt, den ihr gekreuzigt habt, er ist von Gott auferweckt aus den Toten und hat diesen gesund gemacht. Er ist der Stein, der von euch den Bauleuten verworfen wurde, der zum Eckstein geworden ist. Und später wird der gleiche Petrus, nochmal schreiben im ersten Petrusbrief, von den Menschen zwar verworfen, bei Gott aber auserwählt und kostbar. Der Herr Jesus. Und da sagt er einen Vers weiter, für euch nun, die ihr glaubt, ist er auch kostbar. Ist der Herr Jesus kostbar für Sie? Für Gott ist es das Größte, was es gibt. Der Herr Jesus, er ist kostbar. Für die aber, die sich weigern zu glauben, gilt der Stein, den die Bauleute verworfen haben, gerade der ist zum Eckstein geworden. Ein Stein des Anstoßes, ein Fels des Ärgernisses. Du kannst nicht um den Herrn Jesus herum. Er ist der Eckstein. Alles, was du baust, ohne ihn wird zusammenbrechen. Und solange du hartest gegen den Herrn Jesus, wird er ein Stolperstein sein. Menschen können sich gewaltig aufregen. Warum immer Jesus? Wir waren jetzt gerade in Holland und ein kleines Mädchen, ihre Eltern haben uns ein Häuschen ausgeliehen, wo wir wohnen durften in Holland. Ein kleines Mädchen hat ihre Freundin erzählt vom Herrn Jesus, bis ihr Papa einmal gesagt hat, hör jetzt mal auf über den Herrn Jesus. Aber über Jesus hat er gesagt, nicht den Herrn Jesus. Hör mal auf. Das ist ein Stein des Anstoßes. Es ist in keinem anderen das Heil, sagt Petrus. Denn es ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, in den wir gerettet werden sollen. Es ist keine Option. Es gibt keinen anderen Weg. Wir müssen über den Herrn Jesus zu Gott. Es ist einzig der Name Jesus, durch welchen wir gerettet werden sollen. Und das regt auf. Das kann man schlecht wegstecken. Und man stößt sich immer wieder dran, bis man nachgibt und sagt, ja, Herr Jesus, sei du auch mein Herr. Und dann wird dieser Stolperstein zum Fundament, zum sicheren Fundament. Nur im Namen Jesu ist Heil. Der Name Jesu ist die Bezeichnung der Person Jesu Christi. Es ist nicht eine magische Formel, auch nicht im Gebet. Wenn wir sagen, im Namen Jesu Amen, heißt das nicht, dass alles, was wir gesagt haben, okay ist. Das sollten wir auch wirklich in der Gesinnung Jesu gebetet haben. Nach dem Willen Gottes gebetet haben, dann dürfen wir vom Herzen sagen, im Namen Jesu, Amen. Aber es ist keine magische Formel. Es gibt jetzt neue Strömungen auch in der evangelischen Welt, die wieder zurück möchten zum wahren Namen Gottes und so weiter und machen da etwas Magisches draus und meinen, dass wenn einer von Jesus spricht, dass er zu irgendeiner griechischen Gottheit spricht, das ist nicht wahr. Der Name Jesu ist die Bezeichnung der Person Jesu Christi. Schließt alles in sich, was der Name Gottes im Alten Testament enthält, schreibt Abraham Meister im Namen des Ewigen. Ist hier im Mitternachtsruf erhältlich. Sehr schönes Buch. Er umfasst und drückt den Gesamtwert des neuen Bundes aus. Sünder werden durch den Glauben an seinen Namen errettet. Unser Herr hat verheißen, wo zwei oder drei versammelt sind, in meinem Namen, dort bin ich in ihrer Mitte. Und er lehrt seine Jünger beten in meinem Namen. Und der Jesus war überzeugt, dass der Vater es geben werde in diesem Namen. Er warnte die Seinen, obgleich sie von allen Menschen um seines Namens willen gehasst werden, aber er verheißt eine große Belohnung für das, was sie immer an irdischen Verbindungen und Besitzungen um seines Namens willen verlassen. Wie soweit Abraham Meister, der Name Jesu. Es ist in keinem anderen das Heil, denn es ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden sollen. Und er sagt es gleich zweimal. In keinem anderen, kein anderer Name, nur der Herr Jesus. Keine Rettung außer ihm. Keiner, der auch noch retten könnte, außer ihm oder neben ihm. Und zu wem sagt Petrus diese Worte? Wem spricht Petrus in diesem Kapitel? Zu den religiösen Führern Israels? Und dem ganzen Volk Israel. Es gibt keinen Heilsweg, es gibt keine Zukunft für Israel, als nur durch den Herrn Jesus Christus. Alle Verheißungen Gottes sind Ja und Amen in ihm, auch für Israel. Aber Petrus spricht nicht nur über Israel. Das Heil im Herrn Jesus ist für alle Menschen unter dem Himmel. So sagt auch Johannes im 1. Johannesbrief, wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Klipp und klar. Mein Gebet ist, dass wir diesen Morgen ganz neu sehen dürfen, wie kostbar, wie herrlich unser Herr Jesus ist. Dass er noch viel mehr das Zentrum von unser Dasein sein darf oder werden darf. Dieses Jahr, René hat gesagt, steht im Zeichen der Reformation. Wir leben heute 500 Jahre, nachdem Luther seine 95 Thesen veröffentlichte. Zur Zeit der Reformation war die Frage, wer hat das Sagen in der Gemeinde? Es war ein wichtiger Streitpunkt. Für viele hatte damals der sogenannte Stellvertreter Jesu Christi, der Papst in Rom, das letzte Wort. Aber für die Reformatoren war eindeutig, dass das ein Widerspruch ist. war zur Herrschaft Jesu Christi. Der Jesus, er ist der Herr der Gemeinde, er ist das Haupt und er spricht zu uns durch die Schrift. Und wenn jetzt der Papst etwas sagt und die Schrift sagt etwas anderes, Papst irrt sich und die Schrift hat recht. Weil der Herr Jesus ist der Herr der Gemeinde. Er ist das Haupt. Und zudem richteten damals auch viele ihre Gebete nicht an Jesus oder durch ihn zum Vater, sondern sie beteten zu Maria. Oder sie flehten die unzähligen verstorbenen Heiligen an. Und jetzt stellten die Reformatoren wieder ganz klar auf dem Leuchter, Jesus ist der Einzige, der uns retten kann. Apostelgeschichte 4, Vers 1 bis 12. Wir können nur Gott kennen durch den Herrn Jesus. Zweiter Punkt, dass die Reformation ganz klar auf den Leuchter stellte. Jesus ist der Einzige, durch den wir Gott kennen können. Es gibt nur Erkenntnis durch ihn. Niemand hat je Gott gesehen. Der eingeborene Sohn, der im Schoß des Vaters ist, der hat Aufschluss über ihn gegeben. Oder der hat ihn kundgemacht, sagt Elberfelder. Der hat ihn verkündet, sagt Luther. Und der Jesus sagt zu Philippus, wer mich sieht, der sieht den Vater. Wir können nur Gott kennen durch den Herrn Jesus Christus. Der Herr Jesus ist der einzige Mittler zwischen Gott und den Menschen. Wir müssen nicht über Maria zu Gott. 1. Timotheus 2, Vers 5, denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, der Mensch, Jesus Christus. Gott hat ihn zum Mittler eingesetzt zwischen Gott und Menschen. Der Herr Jesus ist der Einzige, der das Sagen hat in der Kirche. Und es gibt nur Ehre durch ihn. Kolosser 1, Vers 18. Er ist vor allem und alles hat seinen Bestand in ihm. Und er ist das Haupt des Leibes, der Gemeinde. Er, der der Anfang ist, der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem der Erste sei. Der Jesus in allem Nummer eins. Und vor allen Dingen in der Gemeinde. Er ist das Haupt der Gemeinde. Gott, sagt Paulus, hat ihm in einen Namen verliehen, der über alle Namen ist, damit in den Namen Jesus sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Nur durch den Herrn Jesus bekommt Gott die Ehre. Wir können es noch so gut meinen, aber wenn wir Gott ehren möchten, nur durch den Herrn Jesus. Und auch wir kommen nur wirklich zu Ehren, nur durch den Herrn Jesus. Johannes 12, Vers 26, wenn jemand mir dient, so wird ihn mein Vater ehren. Alles nur durch den Herrn Jesus. Allein Jesus und er allein. Allein Jesus, keinen anderen. Und er allein, nichts und niemand neben ihm. Er genügt, und das werden wir jetzt in die nächsten Punkte sehen. Er ist das vollkommene Opfer. Mit einem einzigen Opfer hat er die für immer vollendet, welche geheiligt werden. Hebräer 10, Vers 14. Du bist vollendet, für immer, vollkommen im Herrn Jesus. Sein Blut am Kreuz vergossen reinigt von allen Sünden. Durch seinen Tod am Kreuz darf ich jetzt leben. Und seine Auferstehung gibt mir die Gewissheit, ich bin gerecht gemacht vor Gott. Dessen bin ich gewiss. Jesu Kraft ist vollkommen. Wie kommen wir durch den Alltag hindurch? Wie haben wir Sieg im Leben? Nur durch den Herrn Jesus Christus. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt, durch unseren Herrn Jesus Christus. Er gibt Kraft im Alltag. Er gibt Kraft, Nein zu sagen zur Sünde. Der Jesus gibt vollkommenen Frieden. Sie übersteigt alle Vernunft. Der Jesus sagte, Johannes 14, 27, Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch. Euer Herz erschrecke nicht und verzage nicht. Friede des Herrn Jesus übersteigt alle Vernunft. Und zum Schluss, er gibt vollkommene Freude. Johannes 15, 11, dies habe ich zu euch geredet, damit meine Freude in euch bleibe und eure Freude völlig werde, komplett. Sie soll uns ganz erfüllen, die Freude des Herrn Jesus. Ihr wisst, die Reformation fand statt im Übergangszeit zwischen dem Mittelalter und die moderne Zeit. Und wir halten uns heute, nun wir leben in einer postmodernen Zeit, oft für schlauer als die Menschen damals. Heute denken viele, dass die Wahrheit viel weiter oder viel breiter ist als nur das, was in der Bibel steht. Manche sagen, ja, würde es uns nicht zieren, ein bisschen Demut an den Tag zu legen und zu erkennen, dass es auch viel Wahres in anderen Religionen gibt. Wisst ihr, was der Herr Jesus dazu sagt? In Johannes 14, Vers 6, Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit. Er ist die Wahrheit in Person. Ja, und was sollen wir dann anfangen mit Krishna, mit Buddha, mit Konfuzius und so weiter? Sagt der Herr Jesus in Johannes 10, Vers 6. Vers 7, da sprach Jesu wiederum zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ich bin die Tür für die Schafe. Alle, die vor mir kamen, sind Diebe und Räuber. Ganz hartes Wort. Aber die Schafe hörten nicht auf sie. Ich bin die Tür, wenn jemand durch mich hineingeht, er wird gerettet werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Diese Bibelstelle redet eigentlich nicht von Konfuzius und auch nicht von Krishna, sondern ist ein Wort an den religiösen Führern von damals. Herr Jesus spricht zu den Pharisäern und Sadduzäern, die geistlichen Hirten Israels. Statt die Schafe Gottes zu hüten und zu ernähren, hatten sie sich selber ernährt, auf Kosten der Schafe. Und Hesekiel, der gleiche Prophet, den ich soeben erwähnt habe, hat auch von diesen falschen Hirten gesprochen, in Kapitel 34 von Hesekiel. Und da sagt der Prophet Hesekiel, dass Gott selber seine Schafe suchen würde. Er würde einen guten Hirten einsetzen über seinem Volk. Und jetzt steht der Herr Jesus da, gegenüber diesen Pharisäern und Sadduzäern, und sagt: Ich bin der gute Hirte und ich bin die Tür der Schafe. Und das bringt mir bei eine ganz wichtige Lektion für uns. Es steht es um mir und du und sie. Auch dann, wenn du aktiv bist im Werk des Herrn, ist es so, so einfach, den Herrn Jesus aus dem Auge zu verlieren. So leicht nehmen wir andere Dinge anstelle vom Herrn Jesus. Nehmen andere Sachen einen wichtigeren Platz ein als unser Herr Jesus. Das kann zum Beispiel meine Arbeit sein, sogar Missionsarbeit kann die Stelle einnehmen, die den Herrn Jesus gebührt. Es kann eine bestimmte Lehre sein, die ich nicht loslassen will, festklammere, eine Sichtweise oder gelittenes Unrecht. Bin so bitter, dass ich den Herrn Jesus aus dem Auge verliere. Ich will nicht vergeben, ich will nicht nachgeben. Es nimmt dir die Freude am Herrn Jesus. So leicht verlieren wir den Herrn Jesus aus dem Auge. Wisst ihr, es ging damals wunderbar in Laodicea. Sie hatten alles, brauchen gar nichts. Aber sie verstanden nicht, dass sie elend, arm, blind und nackt waren und dass der Herr Jesus vor der Tür stand. Er stand draußen. Sie meinten, es ginge wunderbar. Der Apostel Paulus warnt uns in Kolosser 2, Vers 8: Habt Acht, dass euch niemand beraubt durch die Philosophie und leeren Betrug, gemäß der Überlieferung der Menschen, gemäß den Grundsätzen der Welt und nicht Christus gemäß. Ich weiß nicht, ertappst du dich auch manchmal, dass du genau gleich denkst wie alle anderen? Mir geschieht das manchmal. Dann denke ich, wie ist das möglich? Habe ich mich einfach mitreißen lassen und denke genau wie alle anderen, kann genauso lieblos reagieren wie andere, die den Herrn Jesus nicht kennen. Habe Acht, sagt Paulus, du stehst in der Gefahr, alles für nichts einzutauschen. Wenn du so denkst wie alle anderen, Paulus sagt, Philosophie und leeren Betrug, gar nichts dahinter. Und wir denken nicht mehr Christus gemäß. Geben einfach alles dahin und bekommen nichts dafür zurück. Nächsten Vers steht, denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig und ihr seid zur Fülle gebracht in ihm, der das Haupt jeder Herrschaft und Gewalt ist. So statt Philosophien und leeren Betrug nachzugehen, sollten wir am Herrn Jesus festhalten, denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit. Und jetzt kommt das Unglaubliche, Unverständliche. Ihr seid zur Fülle gebracht, komplett in ihm, der das Haupt ist jeder Herrschaft und Gewalt. Im Herrn Jesus hat Gott uns alles gegeben, was er uns geben konnte. Alles, was es braucht, damit Christus in dir formiert werden kann. Gott hat dir bereits alles gegeben in seinem Sohn. Du musst dieses Baupaket nur aufmachen, anwenden in deinem Leben. Norbert erwähnte am Freitag im Gespräch noch kurz, wie viel wir entdecken dürfen im Herrn Jesus, in welchem alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen sind. Aber wir dürfen da Entdeckungen tun im Herrn Jesus. Immer wieder uns beschäftigen mit dem Herrn Jesus, lernen von ihm. Gott hat uns so reich gemacht im Herrn Jesus. Und wir sind oft unzufrieden, weil wir so blind sind für die Tatsache, dass wir in Christus unendlich reich gemacht worden sind. Vollkommen in ihm. Als Eliezer, der Knecht Abraham, seine Frau für Isaak suchen ging, konnte er Rebekka und ihre Familie ganz begeistert erklären, Sarah, die Frau meines Herrn, hat in ihrem Alter meinem Herrn einen Sohn geboren. Dem hat er alles gegeben, was ihm gehört. Dieser Isaak, das war ein reicher Mann, ein guter Ehekandidat. Sein Vater hat ihm alles gegeben, was er hatte. Und in Hebräer 1, Vers 2 lesen wir, Gott hat in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn. Ihn hat er eingesetzt zum Erben von allem. Und Herr Jesus, in ihm wohnt die Fülle der Gottheit leibhaftig. Und durch Christus sind wir Erben Gottes geworden, Miterben Christi. Wie viel Freude mangelt uns Gläubigen oftmals, weil wir dem Herrn Jesus nicht vor Augen haben. Weil wir gar nicht daran denken, was wir bekommen haben im Herrn Jesus Christus. Weil wir den himmlischen Isaak nicht sehen. Ihr wisst ja, Isaak bedeutet Lachen. Er war die Freude des Vaters. Wir dürfen uns freuen im Herrn Jesus. Weshalb gehen so viele Gläubige zum Psychologen? Wieso ist da so wenig Ruhe und Frieden im Herzen? Weil wir den aus dem Auge verloren haben, der unsere Friede ist. Und weil es uns so schwer fällt, alle unsere Anliegen durch Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden zu lassen. Ihr kennt ja die Verheißung. Sorget euch um nichts, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Wir dürfen alles bei Gott bringen und auch dort lassen. Und dann wird er unsere Herzen und unsere Gedanken behüten in Christus Jesus. Dann braucht man nicht mehr zu grübeln, da braucht man auch nicht mehr wach zu liegen, weil man immer wieder am Gleichen denken muss. Wir dürfen es abgeben dem Herrn Jesus. Gläubige sehen wir oft beunruhigt auf alles, was in der Welt geschieht. Und wir staunen, dass die Welt so weltlich ist. Und wisst ihr, was noch viel schlimmer ist? Dass wir oft mehr beschäftigt sind mit Klagen über die Welt, als mit Rühmen im Herrn Jesus. Paulus ruft uns auf in Philipper 3, werdet meine Nachahmer, ihr Brüder, und seht auf diejenigen, die so wandeln, wie ihr uns zum Vorbild habt. Denn viele wandeln, wie ich euch oft gesagt habe, und jetzt auch weinen sage, als Feinde des Kreuzes des Christus. Ihr Ende ist das Verderben, ihr Gott ist der Bauch, sie rühmen sich ihrer Schande, sie sind irdisch gesinnt. Irdisch gesinnt. Denken wie die Welt, beschäftigen sich mit der Welt. Unser Bürgerrecht aber ist im Himmel, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus erwarten als den Retter. Wenn der Herr Jesus unser Eins und Alles ist, wenn er unser Leben ist, dann werden wir ausschauen nach seinem Kommen. Nicht, weil dann alles Elend vorüber ist, das auch, aber weil wir ihn wollen, uns sehnen nach ihm. Dann werden wir die Dinge suchen, die droben sind, nicht die auf der Erde sind. Wo Christus ist, zu Rechten Gottes. Ich möchte wirklich, dass wir heute ganz neu vom Herrn Jesus ergriffen heimgehen. Und dass wir diese Woche wirklich den Herrn Jesus im Zentrum haben. In unserem Leben, in unserem Alltag. Er ist völlig genügend. Es ist er und nur er. Wollen wir noch beten. Himmlischer Vater, aber von ganzem Herzen Dank, dass du den Himmel leer gemacht hast und uns über den Maßen reich gemacht hast mit dem Herrn Jesus Christus. So hast du die Welt geliebt, dass du deinen einzigen Sohn, eingeborenen Sohn gegeben hast. Herr, du hast uns so, so reich beschenkt. Der Jesus ist kostbar für dich. Der Jesus, wir möchten es heute sagen, er ist kostbar für mich, ist kostbar für uns. Vergib uns, Herr, dass wir so oft unsere Augen auf anderen Dingen haften lassen und nicht auf den Herrn Jesus blicken. Nicht diese gewaltige Reichtum in Christus Jesus durchgründen, entdecken, eröffnen. Herr, schenke, dass auch in dieser Woche, die vor uns liegt, der Jesus Christus mehr und mehr in uns geformt werden darf. Dass wir wandeln dürfen, wie er gewandelt ist. Herr, habe Dank, dass du zu uns gesprochen hast. Geh du mit uns, auch dem restlichen Sonntag, dass wir wirklich uns rühmen dürfen im Herrn Jesus Christus. Amen.
Jesus allein gibt Heil und Leben, er gab in den Tod sich für mich, hat meine Sünden mir vergeben und wendet Nacht in Licht. Mein Herz ist fröhlich, weil es weiß, er liebt mich. Mein Herz ist fröhlich, weil es sich erfüllt. Kein anderer ist so gut wie Jesus. Stets ist er nah, stets ist er da für mich. Einst hatte Satan mich gebunden, mein Herz irrte suchend umher. In Jesus hab ich Heil gefunden, seitdem ist nur er mein Herr. Mein Herz ist fröhlich, weil es weiß, er liebt mich. Mein Herz ist fröhlich, weil er sich erfüllt. Kein anderer ist so gut wie Jesus. Stets ist er nah, stets ist er da für dir die Freude Kraft zum Leben, ist Friede dein sehnlichstes Glück. Jesus allein kann beides geben, drum nimm's diesen Augenblick. Mein Herz ist fröhlich, weil es weiß, er liebt mich. Mein Herz ist fröhlich, weil er sich erfüllt. Kein anderer ist so gut wie Jesus. Stets ist er da, stets ist er da.
Sie hörten soeben eine Botschaft unseres Uruguay-Missionars Jan Eises mit dem Predigtthema Niemand anders als Jesus. Wenn es Sie innerlich angesprochen hat, Sie Fragen haben oder seelsorgerliche Hilfe wünschen, möchten wir Sie von ganzem Herzen ermutigen, doch Kontakt mit uns aufzunehmen. Direkt im Anschluss an diese Sendung haben wir noch wichtige und interessante Informationen für Sie betreffend Verlagsinfos, Veranstaltungen des Missionswerkes Mitternachtsruf, vielleicht ganz in Ihrer Nähe. Kontakt bzw. Bestellmöglichkeiten, wie zum Beispiel die eben gehörte Botschaft auf CD, ein gutes Buch und anderes mehr. Deshalb bleiben Sie dran!